Heute bei «Apropos» die BVG-Revision. Schon zum dritten Mal in diesem Jahr eröffnet die Innenministerin Elisabeth Baum-Schneider einen Abstimmungskampf.
Avec l'AVS, la prévoyance professionnelle est un pilier essentiel de notre système de prévoyance.
Und zum dritten Mal gegen die eigene Partei, die SP. Das Mal geht es um die Revision der beruflichen Vorsorge, um das BVG.
Bei dieser Reform geht es um eine bessere Absicherung von Menschen mit tiefen Einkommen in der zweiten Säule, eine überfällige Anpassung des Umwandlungssatzes an die längere Lebenserwartung und die tieferen Finanzerträge und eine Stabilisierung der zweiten Säule.
Im September stimmen wir darüber ab. Und wer sich auch schon nur ein bisschen auf Details von dieser Vorlage eingelassen hat, der weiss, es braucht jeden Tag bis im September, um hier draus zu kommen. Oder Variante 2. Wir hören das Apropos, das jetzt kommt, mit dem Wirtschaftsredakteur Konrad Stähli, der im Bundeshaus arbeitet. Er ist heute unser Guide durch eine der kompliziertesten Vorlagen, die die Schweiz Politik je gesehen hat. Hoi Conny.
Hoi Philipp.
Und weil es so kompliziert ist, fangen wir ganz, ganz einfach an. Unser Vorsorgesystem funktioniert auf drei Säulen. Kannst du uns die drei Säulen nennen, Conny?
Ja, das weiss ich noch aus der Schule. Das ist erstens die staatliche erste Säule, die AHV. Da haben wir im März darüber abgestimmt, wir mögen uns erinnern. Zweitens die berufliche Vorsorge. Das ist eben das BVG, wo wir jetzt dann darüber reden und im September darüber abstimmen. Und drittens, das ist die private Vorsorge. Da kennt man vor allem die Säule 3a. Das sind dann etwa 7'000 Franken, die man jährlich einzahlen kann. Und die kann man dann von der Steuer abziehen.
100 Punkte. Guter Start. Wir reden heute vor allem über die zwei Säulen, die du hast erwähnt. Die gibt es gar noch nicht so lange, oder?
Ja und nein. Also erste Pensionskasse von Arbeitgeber, die die freiwillig eingeführt haben für ihre Belegschaft, hat es schon vor über 100 Jahren gegeben. Aber das war freiwillig. Ein Grossteil der Bevölkerung war nicht darin versichert. 1972, habe ich mich anschauen, weiss nicht auswendig, ist dann ein Verfassungsartikel dazugekommen, der das ermöglicht hat. Und ab 1985 ist das BVG, wie wir es heute kennen, installiert worden, mit Pflichtanteil, Mindestumwandlungssatz etc. Wer diesen Begriff gerade nicht verstanden hat, das werden wir heute noch alles erklären.
Genau. Wo ist denn die zwei Säulen geregelt, national?
Im Bundesgesetz über die berufliche Altershinterlassenen- und Invalidenvorsorge. Kurz BVG, wir bleiben jetzt beim Begriff BVG.
Und wie viele Pensionskassen werden jetzt durch das BVG reguliert?
1353, die Zahl habe ich im Detail anschauen müssen.
Das sind recht viele. Ich nehme an, die machen alle die Sachen ein bisschen anders.
Ja, genau, und das ist ein entscheidender Teil der Diskussion. Die einen, muss man so sagen, fühlen sich selber Taschen, die anderen sind wunderbar für alle, die darin versichert sind. Es gibt eine enorme Spannbreite. Je nachdem, bei wem man arbeitet, hat man mehr Glück oder weniger. Oder vielleicht ist es eben auch nicht nur Glück.
Was die über 1100 Pensionskassen eint, ist, dass sie alle müssen sich im BVG beugen müssen. Wir werden im September über die Reform von diesem Gesetz abstimmen. Warum ist diese Reform nötig vom BVG?
Es gibt grob gesagt zwei Hauptaspekte. Das eine ist die finanzielle Stabilität vom System bzw. von der jeweiligen Kasse. Der Haupttreiber dort ist Demografie. Wir werden alle immer älter, leben länger nach dem Pensionsalter und es ist schwieriger für die Kasse, den heute garantierten Betrag für die ganze Zeit, wo wir noch leben, auszuzahlen, wenn die Beträge, die wir einzahlen vorher, nicht steigen. Zudem kommt dort noch dazu, dass damals, wo die Reform aufgeleistet worden ist, davon ausgegangen ist, dass der Ertrag an den Kapitalmärkten deutlich tiefer werden sie in Zukunft. Die Erkenntnis hat sich mittlerweile ein bisschen relativiert, ist aber immer noch nicht vom Tisch. Und der zweite Aspekt, den man mit dieser Reform erreichen will, ist, dass Tieflöhner und Teilzeitangestellte, das sind vor allem Frauen, das ist noch ein entscheidender Teil der Diskussion, besser versichert sind und sich ein Alterskapital können ansparen in der zweiten Säule.
Okay, dann heisst zusammengefasst, die Reform tut wie zwei Punkte vereinen. Zum einen, es braucht mehr Geld für die ganze Kasse und es geht um die, die bis jetzt gar noch nicht versichert waren, unter dieser zweiten Säule. Habe ich das mal so richtig zusammengefasst?
Ganz verkürzt, ja.
Okay. Wir kommen jetzt zur ersten Hürde in dieser Diskussion. Die Reform tut sich vor allem um das BVG-Obligatorium drehen. Was ist das BVG-Obligatorium, Conny?
Ja, jetzt wird es kompliziert und es ist ganz wichtig, dass man den Teil versteht, wenn man die Reform verstehen will. Oder wenn man das ganze System verstehen will. Das BVG-Obligatorium ist zu unterscheiden vom Überobligatorium. Das BVG-Obligatorium wird vom Gesetzgeber vorgeschrieben und beinhaltet eine Reihe von Parametern, wo die Pensionskassen ihren Versicherten garantieren müssen. Das ist unter anderem eine Mindestverzinsung pro Jahr, wo das angesparte Kapital muss vermehrt werden damit. Es ist der sogenannte Koordinationsabzug. Reden wir nachher noch drüber. Es sind die Beiträge, wo die Arbeitnehmer und der Arbeitgeber prozentual vom Lohn monatlich leisten. Das kennen wir alle von unserem Lohnausweis. Das gilt bis zu einem Einkommen von 88.200 Franken. Aber das ist kein Automatismus. Es gibt Personen, die weniger als 88.200 Franken verdienen, die nicht im Obligatorium sind. Ob man im Obligatorium ist, hängt von der jeweiligen Kasse ab. Von den Bedingungen, die die eigene Pensionskasse einem anbietet. Sehr viele Pensionskassen, das ist die überwiegende Mehrheit in der Schweiz, tut freiwillig eine bessere Verzinsung anbieten, bessere Beiträge. Das bedeutet dann, dass der Arbeitgeber vor allem auch höhere Beiträge zahlt. Vielleicht einen tieferen Koordinationsabzug. So, dass Sparkapital, wo sich über die Erwerbskarriere ansammelt, höher wird, als es vom Gesetzgeber verlangt wird.
Als obligatorisch wäre quasi, oder?
Das ist das Obligatorium, genau. Und dann ist man im Überobligatorium. Und über die ganze Karriere hinweg, bis man 65 ist oder wenn auch immer man sich lässt pensionieren, ist das oft ein Doppeltes, ein Dreifaches vom Obligatorium. Das Ding ist, auf dem Pensionskassenausweis, wo man jährlich überkommt, steht, was man bisher total angespart hat. Aber ich glaube, das ist nicht obligatorisch, aber viele Kassen machen das. Es steht oft auch drauf, was gemäss Obligatorium oder gemäss BVG steht, zumindest bei uns. Obligatorisch hätte müssen angespart werden. Das ist eine sogenannte Schattenrechnung, wo jede Pensionskasse für ihre Versicherten muss führen. Das ist darum wichtig und wer das bisher kompliziert gefunden hat, das war erst der Vorname. Das ist darum wichtig, weil das entscheidend dafür ist, wie hoch die Mindestrente für einen Versicherten muss sein, wenn er dann mal ins Pensionsalter kommt. Und jetzt müssen wir über den Umwandlungssatz reden. Der Umwandlungssatz, der obligatorische, wir nennen das auch den Mindestumwandlungssatz, liegt im Moment bei 6,8% und soll im Zuge dieser Reform auf 6% gesenkt werden. Der Umwandlungssatz bestimmt, wie viel vom angesparten Alterskapital man pro Jahr überkommt von der Pensionskasse. Einfaches Beispiel, wenn man 100'000 angespart hat und im Moment ist der Satz bei 6,8%, kommt man 6'800 Franken über. Nach der Reform wäre es 6'000 Franken. Aber nur, wenn es im Obligatorium ist. Mm. Das gilt nur für das Obligatorium. Wenn man viel im Überobligatorium hat, dann kann die Pensionskasse sozusagen als Ausgleichsmassnahme, letztlich ist das eine Massnahme für ihre eigene finanzielle Stabilität, ihren Umwandlungssatz senken. Das haben schon ganz, ganz viele Pensionskassen gemacht. Gewisse sind schon bei unter 5% und können dann die zum Beispiel 4,8% aufs gesamte angesparte Kapital leisten. Das sind dann sogenannte umhüllende Kassen, die alles zusammennehmen. Das obligatorisch angespart und das überobligatorisch angesparte. rühren sie einen Topf und geben dem einen deutlich tieferen Umwandlungssatz. Und sie müssen dabei nur etwas garantieren, dass nämlich die 6,8 oder 6%, je nachdem, ob die Reform durchkommt oder nicht, aufs obligatorisch Angesparte in dieser Schattenrechnung garantiert sind. Wollen wir nochmal eine Beispielrechnung machen?
Sehr gerne.
Sagen wir, 100'000 sind im Obligatorium angespart worden, wie vorher, und man hat noch 200'000 Franken mehr im Überobligatorium. Wenn die Kasse umhüllend ist und aufs ganze Kapital nur 5% bietet, das ist im Moment ein sehr realistischer Gedanke, dann muss sie auf die 300'000 Franken 15'000 pro Jahr auszahlen. Damit erfüllt sie die Bedingung, den Mindestumwandlungssatz im Obligatorium zu erfüllen, locker. Weil die Person, die nur den Mindestumwandlungssatz auf die 100'000 überkommt, kommt wie viel über? Magst du dich erinnern?
Der Mindestumwandlungssatz ist 6,8 bis jetzt, das heisst 6'800.
Genau, das ist mehr wie doppelt so viel, die 15'000 Franken. Das heisst, die Kasse könnte sogar noch weiter runtergehen, wird sie nicht machen, weil sonst hat sie zu viel Geld. Und das muss dann irgendwie wieder verteilt werden. Ich darf keinen Gewinn ausschütten, zumindest normale Kassen, wo grosse Arbeitgeber angeschlossen sind. Bei sogenannten Sammelstiftungen ist das dann nochmal ein anderes Kapitel, aber da müssen wir, glaube ich, nochmal ein eigenes Apropos dazu machen.
Komm, ich fasse mal zusammen. Also, was wir jetzt gelernt haben, ist, es gibt ein Obligatorium, das heisst, es ist die Leistung, die alle Kassen ihren Angestellten müssen garantieren müssen. Und in diesem Obligatorium ist momentan der Umwandlungssatz 6,8, der garantiert werden muss, auch für den Teil, der im Obligatorium ist. Und bei der Reform soll der Umwandlungssatz auf 6,0 gesenkt werden. Das ist mal der eine Teil der Reform. Habe ich das richtig begriffen?
Das ist so, ja.
Jetzt gehen wir auf den zweiten Teil. Und zwar ist es ja so, um überhaupt von diesen Leistungen zu profitieren, die im Obligatorium sind, muss man ja einen gewissen Lohn haben im Jahr. Was heisst eigentlich, wenn der eigene Lohn nicht unter das Obligatorium fällt, wenn er nicht versichert ist von einer Pensionskasse?
Dann gibt es keine Abzüge und dann hat man den für sich zur Verfügung. Es gibt Kassen, die da flexibler sind, die die sogenannte Eintrittsschwelle für sich tiefer ansetzen. Es gibt Kassen, die einen tieferen Koordinationsabzug haben, so dass auch Personen versichert sind, die rein nach Obligatorium das nicht wären. Aber es gibt sehr viele Personen, und um die wird es in dem Abstimmungskampf viel gehen, die heute noch keine Pensionskasse haben.
Du hast wieder zwei Buzzwords erwähnt, Conny. Das eine ist Eintrittsschwelle, das andere Koordinationsabzug. Erklärst du mir schnell, was Eintrittsschwelle heisst?
Die Eintrittsschwelle ist der Betrag, wo man bei einem Arbeitgeber muss verdienen, ganz wichtig, damit man nach Obligatorium Pensionskassenkapital kann ansparen.
Und wie hoch ist die Eintrittsschwelle momentan?
Ist etwa 22'000 und die soll gesenkt werden auf ungefähr 19'000 und ein paar zerquetschte. Das hat zur Folge, dass etwa 70'000 Personen neu versichert werden. Mhm. Das sind eben vor allem Frauen.
Die in kleinen Pensen arbeiten und eben nicht so viel Jahreslohn haben.
Entweder kleine Pensen, tiefes Einkommen, ja genau.
Koordinationsabzug, was ist das?
Der Koordinationsabzug, ich sage schnell die Zahl, 25'725 Franken, gilt für uns alle und wird unserem Einkommen abgezogen im Moment von der Pensionskasse und erst auf dem Ergebnis von dieser Subtraktion wird dann der Beitrag, der geleistet wird, berechnet. Das hat damit zu tun, dass man die Sachen nicht doppelt will verrechnen für die Vorsorge, weil wir ja alle auch schon AHV-Abzüge haben. Man hat sich jetzt allerdings im Parlament darauf geeinigt, dass der Koordinationsabzug flexibilisiert wird auf neu 20% vom Einkommen. Das bedeutet insbesondere für Leute, die nicht sehr viel verdienen, ganz grob gesagt, unter 125'000 Franken, dass die am Schluss einen tieferen Koordinationsabzug haben und aus dem Grund einen höheren Lohn, auf dem die Beiträge berechnet werden und am Schluss mehr Alterskapital haben.
Okay. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe bis jetzt, geht es bei der Reform vor allem um Leute, die sich im Obligatorium tummeln, quasi, um Leute, die keine grosse Pensen haben, keine grosse Jahreslöhne. Lohnt sich die Reform für diese Leute? Kommen die am Schluss mehr über in ihrem Pensionsalter?
Es kommt darauf an. Und es lässt sich nicht sagen, für wen genau es wie ist. Es gibt gewisse Stellen, die schon versucht haben, einen Rechner zu machen, meistens mit wenig Erfolg. Es hängt extrem von der eigenen Erwerbskarriere ab, wer wann wie viel verdient hat. Es lässt sich so einigermaßen grob berechnen, wer profitiert und wer weniger. Das Bundesamt für Sozialversicherungen hat das gemacht. Es gibt da grosse Tabellen. Ganz grob lässt sich sagen, je mehr man verdient, wenn man nur im Obligatorium ist, gell, je mehr man gegen die 88.200 Franken, die ich vorher erwähnt habe, zugeht, desto eher hat man am Schluss eine tiefere Rente. Aber in vielen von diesen Fällen müssen die Leute auch weniger Beiträge zahlen. Und Leute, die wenig verdienen und im Obligatorium sind, die haben tendenziell eine höhere Rente, teilweise deutlich höher. In vielen Fällen müssen sie dann aber auch mehr zahlen.
Und für all die, die mehr verdienen, für die hat die Reform eigentlich gar keine Auswirkung, also mehr als die 88.000 Franken?
Ja, gar keine, würde ich nicht sagen. Also, es gibt auch Personen, die mehr verdienen und die 88.200 Franken im Obligatorium versichert sind und dann darüber eine überobligatorische Lösung haben. Die sind dann aber trotzdem betroffen. Ich rede aber für die Mehrheit. Für die hat die Senkung vom Umwandlungssatz keine total direkte Auswirkungen und auch die anderen Änderungen, die es im Obligatorium gibt. Ich spüre jetzt nicht so stark, außer man könnte sagen, die Stabilität vom System wird besser gewährleistet. Und sie müssen, je nach Kasse, wo sie drin sind, und das ist dann wieder etwas extrem kompliziert, gewisse Zahlungen machen, weil es noch Zuschläge gibt für eine Übergangsgeneration, die auch Milliarden kostet. Und das wird dann auch gemeinschaftlich getragen.
Du hast vorhin gesagt, es gibt über 1300 Pensionskassen. Wenn man jetzt als Angestellter wissen will, ob die Reform konkrete Auswirkungen hat für einen selber, kann man nicht auf der eigenen Pensionskasse anrufen und genau das fragen?
Ja, also man muss das System verstehen. Ich hoffe, das tun jetzt viele, die da zugelassen haben nachher. Und dann kann man mal zuerst eigene Pensionskassenausweis anschauen. Da sieht man schon vieles. Zum Beispiel, was die Verzinsung ist und was Beiträge sind, ob die überobligatorisch sind, was der Koordinationsabzug ist. Man kann auch den Jahresbericht und viele andere Unterlagen von dieser Kasse anrufen. Ich habe bisher bei meinen Arbeitgebern die Erfahrung gemacht, dass man der Kasse auch einfach anrufen kann und fragen, hey, wie ist das denn eigentlich? Ich kann natürlich nicht für alle sprechen.
Gibt es auch eine Gruppe von Leuten, die benachteiligt werden von dieser Reform?
Man kann das auch nur so Handgelenk mal Pi sagen, aber es gibt starke Indizien, dass der untere Mittelstand je nach Pensionskasse verliert. Wir haben vorletzte Woche einen Artikel bei uns im Tagesanzeiger von Fabian Renz, unserem Meinungschef. Der hat von einer Stiftung geschrieben, die verschiedene Pensionskassen fürs Gewerbe hat. Sehr obligatoriumsnah. Das bedeutet eben wenig über obligatorische Leistungen. Und die haben intern ausgerechnet, was das bedeuten würde für ihre Versicherten. Und die meisten davon würden verlieren durch das Ganze.
Wenn du vom unteren Mittelstand redest, was ist da die Bandbreite?
Das kann ich dir nicht auf den Franken genau sagen. Nicht einmal das Bundesamt für Sozialversicherungen oder irgendwelche schlauen Leute an der Universität können das genau sagen, weil es immer von den einzelnen Kassen abhängt, wenn jemand bei uns im Unternehmen so viel verdient, dass er oder sie zum unteren Mittelstand gehört, ist die Person nicht betroffen, weil wir ganz viel über obligatorische Leistungen haben und die Person nicht im Obligatorium ist.
Kompliziert auch hier. Was für Auswirkungen die Kompliziertheit hat, sieht man in der politischen Wertung von dieser Vorlage. Zum Beispiel, wenn es um das Thema Frauen geht, um wie fest Frauen betroffen sind. Die SP ist gegen die Reform, wegen der Frauen. Die Alliance F, die überparteiliche Frauenorganisation, ist für die Reform. Kannst du mir diesen Widerspruch erklären?
Ja, das Gute ist, wenn es dann um die politischen Slogans geht, wird es ganz, ganz einfach, weil da sind ja Profis drin, das zu vereinfachen. Und oft ist es dann auch meiner Meinung nach fast ein bisschen unzulässig zugespitzt. Es ist eine Frage von der Perspektive. Die Alliance F sagt, wie wir es vorher schon angetönt haben, viele Frauen werden neu versichert. Viele Frauen haben höhere Rente durch das. Insbesondere wegen der gesunkenen Eintrittsschwelle und dem flexibilisierten Koordinationsabzug. Die Gegner, das ist insbesondere der Gewerkschaftsbund, schleppt auch die SP und die Grünen, sagen, die Frauen sagen die Verliererinnen vom Ganzen. Und eben, das finde ich jetzt eine gewagte Aussage. Tatsächlich kommen ja mehr Frauen dann Renten über oder kommen mehr über. Es ist wahrscheinlich eher so, dass sich die Linken erhofft haben, dass für die Frauen noch mehr Verbesserungen rausspringen. Sie argumentieren, dass man nach der oder rund um die Abstimmung über die AHV 21, wir mögen uns erinnern, das war vor etwa 2 Jahren, wo das Rentenalter für die Frauen 65 aufgesetzt worden ist, schrittweise, dass man dort gesagt hat, die Frauenrenten werden nachher steigen, als Kompensation, weil tatsächlich sind sie heute deutlich tiefer als bei den Männern, sowohl in der AHV als auch in der zweiten Säule und ich gehe davon aus, in der dritten Säule ziemlich sicher auch. Und tatsächlich, so die ganz, ganz klaren, breiten Gewinn auf breiter Front für die Frauen sieht man nicht, außer bei diesen Tieflöhnerinnen. Also, Zusammenfassung, ich halte die Klage vom Gewerkschaftsbund für zugespitzt, wollte aber festhalten, aus dem Grund heisst es nicht, dass ich für die Reform bin. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe noch keine abschließende Meinung gebildet. Es ist so kompliziert, wir haben es jetzt gemerkt. Und ich erlaube mir nochmal eine Bemerkung, man muss sich fragen, wie viel Sinn es macht, die Bevölkerung über solche Fragen abstimmen zu lassen, wo nur Experten durchblicken, wie viel Legitimität so ein System auch hat, wo man dann mehr nach, bös gesagt, Finger in die Luft oder Parteisympathie abstimmt. Und ich behaupte es jetzt einfach mal, der Grossteil der Leute, die am Schluss ein Ja oder ein Nein in die Urne wieder werfen, durchblickt nicht genau, was es für sie persönlich bedeutet und wie das Ganze genau funktioniert.
Also ich komme jetzt zu Ausdank dir, Conny.
Ja, dann bitte alle den Tag abonnieren und das hören. Ja.
Zum Schluss noch. Kann man abschätzen, was passiert, wenn die Reform abgelehnt wird? Die
Gegner sagen, dann passiert gar nichts, weil die Reform braucht es gar nicht. Sie haben insofern einen Punkt, als dass die Pensionskasse im Überobligatorium tatsächlich viele von den Problemen, die sich gestellt haben, selber schon gelöst haben, indem sie in den letzten Jahren einfach den Umwandlungssatz gesenkt haben. Darum sind sie auch nicht davon betroffen. Die im Obligatorium sind oder knapp darüber, die sind sehr wohl davon betroffen und würden zumindest als Pensionskasse davon profitieren. Es ist noch schwer einzuschätzen, wie prekär die Situation tatsächlich ist. Die Befürworter von der Reform sagen, ja, das braucht es unbedingt für eine nachhaltige Lösung. Ja, ich bin überzeugt, es gäbe auch eine nachhaltige Lösung, wo die Betroffenheit nicht so einseitig verteilt ist.
Auch das werden wir herausfinden. Danke, Conny.
Danke, Philipp. Magst du noch?
Das war sie, unsere Erklärfolge zur BVG-Revision. Es folgt noch ein kurzer Test nachher, wer alles begriffen hat. Mit den 5 wichtigsten Punkten. Produziert hat die Folge Tobi Holzer. Ich habe geschwätzt mit Conny Stählin. Er ist Wirtschaftsredakteur im Bundeshaus für die Medien. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.